Österreich hat viele Radwege. Bei dem Marsch gerade konnte man sich fast immer im Kreis dazu drehen. Und sie sind oft begleitet von Flüssen. Der bekannteste ist wohl der Donauradweg, aber es gibt auch den Mur, den Drau und eben den Tauernradweg. Er ist 325 Kilometer lang und führt von den Krimmler Wasserfällen im Nationalpark Hohe Tauern bis Salzburg, die Salzach entlang und weiter. Dann schon dem Inn folgend bis nach Passau. Oft mit Blick auf schneebedeckte Dreitausender, vorbei an malerischen Dörfern. Und weil man dabei ja auf dem Fahrrad sitzt, hat man die frische Bergluft immer in der Nase. Durchzug gibt es also reichlich und deshalb sind ja gerade alle Formen des Fahrrads sehr beliebt. Und weil man eben auf dem Fahrrad sitzt, ist alles sehr frisch. Radwege, die parallel zu Flüssen führen, haben den Vorteil, dass es immer bergab geht. Muss aber nicht immer so sein, das hat zumindest mein Kollege Stefan May erfahren, der den Tauernradweg von Krimmel bis Salzburg gefahren ist. Krimmel liegt schon auf 1067 Metern am Talende des Salzachtals und grenzt an das Zillertal und an Südtirol und ist vor allem für seine Wasserfälle bekannt. Sie zählen zu den höchsten Mitteleuropas und stürzen in drei Stufen über 380 Höhenmeter nach Krimmel hinunter. Und an den Talflanken, da stehen wunderschöne Zirbenwälder. Auch das dürfte wunderbar duften, wenn man mit seinem Rad daran entlangsurrt.
Nächster Halt, Krimmel. Dieser Zug endet hier. Das Hinterwindsgauer Lokalbahn verabschiedet sich und wünscht noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Stündlich erreicht die schmalspurige Pinzgaubahn das Ende ihrer 53 Kilometer langen Strecke am Talschluss. Eine Stunde und 23 Minuten hat man Zeit, vom Zugfenster aus jene Gegend kennenzulernen, durch die man bald in der Gegenrichtung radeln wird. Die Schaffnerin hilft bei der Entladung der Fahrräder aus dem mitgeführten Radtransportwaggon. Ich habe es noch bequemer, denn ich klopfe an der Pension gegenüber vom Bahnhof.
Hallo! Grüß Gott, auf mich sollte ein Fahrrad.
Ja, warten. Da ist eins!
So.
Radelst du gleich weiter, oder?
Ja, und es ist ein Genuss, bergab neben der Straße. Ich habe ein nagelneues 27-Gangrad erhalten mit zwei geräumigen Satteltaschen, in denen ich mein Gepäck verstaue. Den 7 Kilometer langen Abstecher zu den Krimmler Wasserfällen habe ich mir versagt und am Abend weiß ich, dass ich gut daran getan habe. Die Luft ist klar und riecht nach Land und Urlaub. Mir fällt auf, dass ich das erste Mal eine mehrtägige Radtour unternehme. Bisher waren es lediglich Tagesausflüge. Wald, Neukirchen, ich passiere die ersten Orte, die sich eben noch als Bahnstation vorgestellt haben. In Bramberg fällt der Blick auf einen schneeweißen Gipfel inmitten der felsigen Bergzacken auf der anderen Talseite. Ehrfurchtsvoll nennt ihn der Förster des Nationalparks Rudolf Göstl.
Die weltalte Majestät, das ist der Großvenediger, das ist der höchste Salzburger mit 3657 Metern Seehöhe, der natürlich auch aktuell noch vergletschert ist.
Für Rudolf Göstl sind Radfahrer schon lange ein gewohntes Bild. Allerdings kämen sie, seit es E-Bikes gibt, inzwischen immer tiefer in die Täler, dorthin, wo früher den Radlern schon lange die Puste ausgegangen ist. Was nicht immer ein Vorteil für die unberührte Natur im Nationalpark ist. Direkt am Fluss führt der Salzach-Radweg, dessen Schilder aber leicht zu übersehen sind. Das mag daran liegen, dass die etwas größeren grünen Schilder des Tauernradwegs die Radtouristen wohl aus wirtschaftlichen Gründen durch die Dörfer an der Strecke lotsen. Da die Dörfer meist an den Hängen liegen, muss ich in Hollersbach erstmals schieben. Der Wetterbericht hat für die zweite Tageshälfte Schlechtwetter vorhergesagt. Über den Bergspitzen hinter mir ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Ab Mühlbach bekomme ich es mit Gegenwind zu tun. Obwohl es im Radführer beruhigend geheißen hatte, dass die Wahrscheinlichkeit, Rückenwind aus dem Westen zu haben, groß sei. Irrtum. Auf dem Tauern tut's schauern, heißt es im Lied. Mittersill, Stuhlfelden, Uttendorf. Ich nähere mich dem heutigen Etappenziel mit der Schlechtwetterfront im Nacken, einer schmutzig-grauen Wand über dem Talschluss. Ich trete in die Pedale. Das Hinterteil schmerzt, der Wind pfeift, aber der ferne Kirchturm von Niedernsill will nicht näher rücken. Kaum habe ich das schützende Dach erreicht, bricht ein heftiges Unwetter mit Blitz und Donner los. Erschöpft schlafe ich sofort im Gästebett von Freunden ein. Tags darauf erinnert sich Gastgeberin Monika Wallner beim Frühstück an das erste Mal, als sie mit der Familie auf dem Tauernradweg unterwegs war.
Das ist jetzt schon lang her, weil die Kinder sind jetzt schon erwachsen und haben selber schon Kinder. Und da waren sie so 5 und 7 Jahre alt. Dann sind wir mit der Binzger Bahn von Niedernsee auf Krimi gefahren und haben den Weg mit der Rahl heruntergemacht. Und es war ein heißer Tag, natürlich waren wir mehreren Tage auf dem Weg. Die Kinder waren am Anfang sehr motiviert, das hat dann natürlich nachgelassen. Aber mit den Pausen und so war das echt ein toller Tag.
Es hat abgekühlt. Nach dem Unwetter vom Vorabend haben sich die Hänge zu beiden Seiten des Tals Wattebalkone aus Wolken geschaffen. Es riecht nach feuchtem Gras und Kuhmist. Plötzlich eine Sperre des Waldweges. Überschwemmung steht auf einem Schild. Ich versuche trotzdem mein Glück, zumal mir andere Radler entgegenkommen. An einer unübersichtlichen Kurve hat ein Rinnsal zur Linken den Weg überschwemmt. Ich riskiere es und fahre langsam durch das unbekannte Gewässer. Schnell hätte ich es tun müssen, denn hinter der Kurve ist alles wieder trocken. So aber patsche ich mit jedem Pedaltritt knöcheltief ins Wasser und habe für den Rest des Tages nasse Füße. In Zell am See, das die Einheimischen wegen der üblicherweise zahlreichen arabischen Touristen spöttisch Selamse nennen, führt der Weg zwischen See- und Eisenbahnstrecke entlang. Hinter Maishofen lockt ein Gasthof am Hang, Schloss Kammer, der mit seiner überquellenden Blumenpracht wie ein Freilichtmuseum wirkt. In der niedrigen Wirtsstube setze ich mich in eine Ecke, verstohlen im Schneidersitz, um die Füße zu trocknen, bestelle ich Kass-Pressknödelsuppe und Schottennudeln, also Spätzle mit Räucherkäse. Es ist Freitag 15 Uhr, als ich durch Marialm fahre und die Glocken der Wallfahrtskirche mit ihrem nadelspitzen Kirchturm läuten. Das Steilstück hinter dem Ort muss ich wieder schieben. Ärgerlich, wenn dann die Rentner auf ihren E-Bikes an mir vorbeiziehen. Aber mit vollen Satteltaschen zu radeln, ist es wie Wandern mit Koffern. Auf Saalfelden zu läuft es bergab und dann stehe ich mit dem Rad und ratlos auf dem Rathausplatz. Das komme täglich vor, trösten mich später Einheimische. Wieder einmal hat die Beschilderung ausgelassen. So wie gestern zieht sich das letzte Stück des Tages. Diesmal will der Kirchturm von Leogang nicht näher rücken. Am Ortseingang steht der wuchtige Bio-Bauernhof von Sebastian Herzog, in dem er mit seiner Frau, den 3 kleinen Töchtern und einigen Feriengästen wohnt.
Ich glaube, im Sommer jeder zweite Urlaub hat irgendwas mit dem Rad zu tun. Ob er jetzt unbedingt da sie über so eine Schanzen drüber haut oder ich gehe einfach nur Radfahren. Generell ist der ganze Sommertourismus unheimlich wiederbelebt. Diese Sommerfrische, die es einmal gegeben hat, die dann einmal unpopulär geworden ist in den 90ern, ist wieder voll da.
Am nächsten Tag bin auch ich wieder voll da. Die Sonne scheint, das steinerne Meer und die Leoganger Steinberge präsentieren sich als Ansichtskartenmotiv. Von Zell am See bis Salzburg folge ich nicht mehr der Salzach, sondern der Saalach über das kleine deutsche Eck. An der Kasse der Seisenbachklamm darf ich meine Satteltaschen einstellen, bevor ich mich über Holzsteige auf stählernen Traversen durch den kalten Einschnitt zwischen glatten Felswänden drücke, die über dem Wanderer zusammenzuwachsen scheinen. Unter mir sprüht, rauscht und donnert es. Gerade noch türkisgrünes Wasser stürzt weißgischtig in die Tiefe. Im Garten des Cafés an der Klamm sitzt ein Paar im Radlerdress. Tagesausflügler aus Saalfelden.
Wir haben eine kurze Distanz gemacht bis zum Café am Nachmittag, die 60 Kilometer hin und retour, also sind es 32 Kilometer.
Ich bin weniger fürs Bergfahren, also eher herunten am Radweg.
Ein paar Radumdrehungen weiter liegt auf der anderen Straßenseite die Lamprechtshöhle, ein 55 Kilometer langes Höhlensystem, von dem nur 700 Meter öffentlich zugänglich sind. Wieder ist es die Macht des Wassers, die sich einen Weg durchs Gestein gebohrt hat, diesmal allerdings unter Tag. Die Grotte wird zum Dom, Stiegen klettern die schräge Halle empor. An einem Rastplatz im Wald sitzt wieder ein Radlerpaar, ebenfalls aus der Gegend.
Gestartet sind wir in Golding-Abtenau und wir fahren bis Saalfelden.
Wie weit sind Sie schon gekommen von Saalfelden aus?
Bis Grado.
Das heißt, Sie sind passionierte Radfahrer?
Ja, seit letztem Jahr.
Es sind in erster Linie Österreicher, die in diesem Jahr hier Urlaub machen, auch Deutsche aus den angrenzenden Landkreisen. Ein paar hundert Meter weiter zweigt eine Waldstraße zur Jausenstation Vorderkaser ab. Ich nehme Platteln, auf Hochdeutsch Blätter, frittierte mit Fleisch gefüllte Krapfen. So gestärkt wage ich mich an eine Durchquerung der Vorderkaserklamm gleich gegenüber der Jausenstation. Hoch über der Schlucht führen die Holzstege, es spritzt und tropft von oben aus den nassen Felswänden. Mitunter hängt ein Steinbrocken zwischen den aufragenden Naturmauern fest. Weit unten hat das Wasser Becken und Tobel ausgewaschen, Rücken glatt geschliffen und Schneisen ins Gestein gegraben. Ich radle in den Abend durch St. Martin und Lofer mit seinen stämmigen, alten, bunt bemalten Häusern im Zentrum. Ein paar Kilometer sind es noch bis Unken und wieder spüre ich meinen Körper schlapp und schmerzhaft. Der Kirchenwirt liegt erwartungsgemäß neben der Kirche und die steht am Berg. Letztes Mal schieben für heute.
Manche buchen halt vorher schon, die sind sehr geplant, manche verlassen sich einfach ein bisschen auf gut Glück, die kommen einfach so vorbei, was oft einmal einen Sinn macht, weil man nicht ganz genau weiß, wie weit schafft man es oder wie weit schafft man es nicht. Manche rufen auch ganz kurz, Verlobung, geht's, schaffen wir es noch bis unten? Ich habe gesagt, der hält das schon. Und so bringt es uns eigentlich schon was, weil für uns sind es halt einfach so Lückenfüller noch dazu. Und insofern, ja, sind wir eigentlich zufrieden, wenn wir auch Führradlfahrer da haben.
Sagt Elisabeth Lerchner vom Kirchenwirt. Am Morgen des nächsten Tages beginne ich die vierte und letzte Etappe. Gleich hinter Unken verlasse ich an einem Schild mit der Aufschrift Staatsgrenze Österreich auf einem Wiesenweg. Ab nun sind die Ortstafeln gelb und der Fleischhauer heißt Metzgerei. Da der Radführer eine Berg- und Talstrecke ankündigt, weiche ich für die nächsten 2 Kilometer auf die kurvenreiche Bundesstraße aus. Da fahren allerdings wochentags reichlich LKWs, am Wochenende Motorräder. Umso erholsamer ist es dann, das Teilstück im Wald am Saalach-Stausee entlang zu surren. Bad Reichenhall, gleich anschließend, ist ein urbaner Gegenentwurf aus einer anderen Zeit. Salziges Wasser tropft über Reisig in einem Gradierwerk im königlichen Kurpark des Bayerischen Staatsbads. Mondäne Kurortpatina, elegant aufpoliert. Die Staatsgrenze hinter Marzoll ist unsichtbar. Allerdings wird Salzburg von seiner langweiligsten Seite her angesteuert, an der Autobahn, am Flughafen vorbei. Zudem brennt die Sonne vom Himmel. Andererseits gelange ich auf dem Radweg direkt an mein Ziel, mitten ins Zentrum der Stadt. Beim Einbiegen auf den Cayetanerplatz erklingt Musik. Unter einem der Sonnenschirme vor dem Wirtshaus Hinterbrühl spielt eine Musikgruppe auf. Mit weißer Kreide steht auf einer Schiefertafel geschrieben, Weißwurst shoppen ab 10.30 Uhr. Naja, man ist ja auch nur einen Wadenkrampf weit von Bayern entfernt.
Wenn auch gelegentlich ratlos auf dem Rad, ist ja auch Teil des Erlebnisses. Stefan May hat es geschafft und ist mit seinem Fahrrad in Salzburg angekommen.